ARD Sounds.
Kaum jemand ist zufrieden mit der Bundesregierung.
Die Opposition nicht?
Das ist keine Politik, das ist organisierte Untätigkeit.
Die Medien auch nicht?
Vielleicht ist die größte Leistung, dass sie noch nicht auseinandergegangen sind.
Und die Bevölkerung auch nicht. Nur 13% Zustimmung hat der letzte ARD-Deutschland-Trend für die Bundesregierung ermittelt.
Das ist also die Bilanz nach einem Jahr großer Koalition. Manche sagen schon, ja, das bedeutet ein vorzeitiges Ende vom Kabinett Merz.
Aber ist die Arbeit der Regierung wirklich so schlecht? Oder wird sie nur schlecht geredet?
Und ist es vielleicht sogar ein grundlegendes Phänomen, das nicht nur hier, sondern weltweit zunimmt, dieses Schlechtreden?
Das ist eine unserer Fragen bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Und Christoph und ich sind nicht nur Journalisten, sondern auch schon seit fast 30 Jahren gute Freunde. Und wann immer wir aufeinandertreffen, diskutieren wir kontrovers über aktuelle Themen. Niemand kann uns dabei aufhalten. Und deswegen machen wir das auch hier bei 7 Tage wach.
Wir sind halt gern gut informiert, aber eben selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, ob es eigentlich alarmierend ist, dass der Fleischkonsum in Deutschland wieder zugenommen hat und wir Deutschen die dreifache Menge des empfohlenen Verzehrs verputzen.
Oder ist Alarm genau der falsche Reflex bei dieser Nachricht, weil er gleich schon wieder in einen unguten Kulturkampf münden wird? Auch das ist eine unserer Fragen in dieser Folge. Und der Hunter-Virus ist auf Kreuzfahrt. Wird das gefährlich für uns? Damit beschäftigen wir uns später.
Und wenn ihr jetzt schon merkt, dass ihr innerlich zum Popcorn greift, dann zückt doch ganz kurz das Handy und empfehlt die Folge eurem Lieblingsfleischfresser oder anderen liebenswürdigen Menschen mit Diskursbedarf.
Weil wir wollen hier schon die Debatten führen, die euch vielleicht noch bevorstehen. Und wir freuen uns, wenn noch mehr von euren Freunden und Verwandten dabei zuhören.
Und falls ihr es schafft, in der Nachricht an eure Freunde noch ARD Sounds zu sagen, dann gibt es Herzen von eurer Lieblingsrundfunkanstalt.
Ja, vielen Dank, Herr Schrag.
Es hat mir in dieser Woche eigentlich schon gereicht, die Überschriften zu diesem Thema zu lesen. In der Bild steht, Regierung taumelt zum Jahrestag. Die Welt hat getitelt in einem Artikel, gefangen hinter der Brandmauer. Die Zeit schreibt, heul leiser Kanzler. Wirtschaftswoche, die Bilanz einer Entfremdung. So
ja,
liest sich
aber
das.
Es gab auch leise Töne. Also das ist jetzt, wenn du so aufschlägst, also die SZ, die Süddeutsche hat einfach geschrieben, was die Bundesregierung geschafft hat. Ja. Tagesschau schreibt, wie lief es so. Auch die FAZ, jetzt eher CDU-nah, schreibt aber vorsichtig kritisierend, die Handschrift der CDU sei blass. Also ein flächendeckendes Draufhauen, das kommt jetzt auch darauf an, welches Medium
aber
du konsumierst.
Immer wenn du reinguckst in die Artikel, dann ist es fast immer zumindest eine bescheidene Bilanz, die der Regierung jetzt ausgestellt
ja,
wird nach
klar.
einem Jahr. Also Kanzler Merz und der Großen Koalition. Hier zum Beispiel bei Albrecht von Lucke, der ist von der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, wird gerne als Kommentator genommen, auch bei Radio 1 in dieser Woche. Da zählt er in seinem ersten Absatz die Erfolge kurz auf. Aber
das ändert nichts an der Tatsache, dass der Eindruck der ist, dass die ganz großen Reformen liegen geblieben sind, bis auf eine verunglückte Rentenreform, die eigentlich schon jetzt einer Überarbeitung bedarf und dass sie jetzt genau an dem Punkt steht, wo sie liefern müsste. Aber zu diesem Zeitpunkt ist der Eindruck gerade der Innenpolitik desaströs, was der Kanzler am Anfang stärker war, war der Außenkanzler, das haben wir erlebt, aber mittlerweile ist auch da das Verhältnis zu den USA, das er sehr lange versuchte zu kitten, zerrissen. Und insofern ist die Bilanz sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch zum gegenwärtigen Zeitpunkt ziemlich desaströs.
Zerrissen, desaströs, liegen geblieben,
ja, ja.
Nochmal desaströs.
Aber es, also da kann er ja nichts dafür, weil es stimmt ja, was er sagt. Und es spiegelt ja wieder, wie das offenbar die Bevölkerung sieht. Also du hast den letzten ARD-Deutschland-Trend, 13% sind zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung.
Ja.
Und das nach nur einem Jahr. Also ein Jahr, in dem wir eigentlich die Stimmungswende erleben sollten. Was gab es noch an Schlagworten? Herbst der Reformen, ja. Rambo Zambo. Ja,
ja
man merkt
auf.
Aber überhaupt nichts davon.
Aber dieses,
also es ist aber
diese,
so, du kannst.
Dieses Rambo Zambo-Ding, das haben sie überall auch rauf und runter zitiert, diesen Versprecher von Merz. Und ich weiß nicht, ich fand das einfach insgesamt sehr befremdlich diese Woche, was für eine starke Meinung alle hatten von der angeblich miserablen Regierungsarbeit. Also mich erinnert das total an die Zeit bei der Ampelregierung. Da haben am Ende auch alle nur drauf rumgebasht.
Ja, aber ich finde, du kannst nicht sagen, dass Regierungskritik Rumgebäsche ist. Weil es gehört ja wohl auch zum demokratischen Prozess dazu, dass man das kritisiert, was die machen.
Es ist,
also man
es
muss
ist
ja
einfach,
vielleicht die Regierung einreißen, aber wir werden ja wohl noch so ein Zwischenzeugnis ausstellen.
Es ist mir zu viel Polemik. Sowohl bei der Ampel als auch jetzt wurden und werden nachweislich Dinge weggearbeitet. Sie sind, also das steht als Fleißteil dann immer noch drin, aber es überwiegt einfach das Bashing. Sie sind dran an den Reformen jetzt für die Rente, die aktuelle Regierung, für die Krankenkasse, auch da ist die Reform groß. Bürgergeld ist schon durch, das haben sie gemacht, genau wie Bundeswehr, Thema Migration, da ist Innenminister Dobrindt, wenn du dich erinnerst, ja sofort nach vorn geprescht mit mehr Kontrollen, Zurückweisung. Also das muss einem alles politisch überhaupt nicht gefallen. Das meine ich nicht. Aber man kann nicht sagen, dass sie nichts umsetzen. Warum muss man da immer so draufhauen?
Naja, aber ist eine kritische Bilanz für dich draufhauen? Weil eine kritische Bilanz, wenn man die zieht, die sieht nun mal bei allem, aber auch was du erwähnt hast, trotzdem nicht gut aus. Also die Wirtschaft schwächelt, Wachstumsprognose nach unten korrigiert. So, das ist ja das Gegenteil von dem, wofür Merz angetreten ist. Es sollte auch nicht mehr so viel öffentlich gestritten werden. Nach den Erfahrungen bei der Ampel hat man gesagt, nee, wir reißen uns da am Riemen und auch da, die GroKo schafft es nicht. So, Klingbeil, Vizekanzler von der SPD, Wirtschaftsministerin Reiche, CDU, geraten aneinander. Dann schreien sich Kanzler und Vizekanzler angeblich an. Weiß ich nicht, aber also es ist halt überhaupt nicht der versprochene Stimmungswechsel, sondern es ist eher ein Rumgeschraube.
Ich glaube, was mir aufstößt, ist, dass da so offensichtlich zwei Dinge immer wieder aufeinander prallen und wir in der Öffentlichkeit so unreif damit umgehen.
Unreif?
Ja, weil solche großen Herausforderungen wie Rente sicher machen, Krankenkasse reformieren, Migration neu sortieren, das braucht alles Zeit. Das braucht vor allen Dingen auch viel Debatte und Streit. Und dagegen steht diese völlig überzogene, unrealistische Erwartung, dass man das jetzt bitte schon sehen können muss nach einem Jahr. Dabei geht es in diesen Fragen auch ja wirklich ums Eingemachte. Ja. Das geht auch nicht geräuschlos.
Ja, gut. Also, dass man immer gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn es mal ruckelt und laut wird, das ist natürlich überflüssig, weil it's part of the game. Natürlich. So. Solange man da wieder einen konstruktiven Weg findet. Aber wer wie ein Kanzler Merz erst groß und vollmundig die Erwartungen schürt, der muss sich dann doch auch nicht wundern, wenn die Enttäuschung ebenso groß ist, wenn die Politik einfach nur plus minus null normal arbeitet so. Der Frust ist ja selbstverschuldet.
Ich glaube, was mir das alles so befremdlich gemacht hat, jetzt diese Woche das zu sehen und zu lesen und zu hören, diese selbstsicheren Einschätzungen und so in den verschiedenen Artikeln und Beiträgen und die Opposition, die auch überhaupt gar kein gutes Haar lässt.
Aber das ist die Aufgabe der Opposition, die Regierungsarbeit zu kritisieren so und sie dadurch irgendwie auch zu kontrollieren, dass sie da nicht einfach machen können, was sie wollen, sondern da immer auch jemand hinguckt, der es anders machen möchte. Das liegt ja in der Natur der Sache. Außerdem wollen die selbst dran. Auch das muss man ja immer so ein bisschen abziehen, auch von der Kritik, dass sie natürlich.
Aber das wollte ich auch gerade sagen, dass wir zunehmend gefangen sind in so einer kompletten Oppositionsdenke.
Was meinst du mit Oppositionsdenke?
Ja, muss ich vielleicht kurz ausholen. Also ich höre ja auch ganz gerne mal spanische Podcasts, wie du ja weißt. Da ist es immer noch eine ganz andere Perspektive als die deutschsprachigen oder englischen, dass sie das haben.
Er hört auch spanische Podcasts.
Ich will damit nicht angewiesen zu erklären. Ja, ja. Und damit habe ich neulich ein Interview gehört mit einem Politikberater aus Uruguay.
Aus Uruguay. Die Wiege der Demokratie. Jetzt, was können wir von Uruguay lernen?
Also, Julian Canarek heißt der. Der hat ein Buch geschrieben darüber, wie die Erwartung an das, was Politik leisten kann, aus dem Ruder geraten ist durch Social Media und durch eine ständige Empörungskampagne, die im Grunde nicht aufhört.
Also das war, Brexit war vielleicht das erste Mal, dann Trump und so, also dass Social Media dann Wahlen beeinflusst. Ja.
So, aber pass auf, wie sich dadurch auch die politische Balance verschoben hat zugunsten der Opposition, das hat er gesehen. Das Neue ist die Theorie, vielleicht befeuert Social Media gar nicht zwingend jetzt, wie wir immer in der Vergangenheit gedacht haben, die Ultrarechten, weil die das Spiel irgendwie verstanden haben und da voll draufhauen, sondern Social Media befeuert insgesamt einfach immer das Dagegensein, die Opposition oder wenn du es krasser formulierst, spitzer, den Umsturz.
Okay. Und dann sind es halt mal die Rechten, mal irgendwelche völlig anderen Lager, die da vielleicht von profitieren dann. Wie kommt er darauf?
Seine Beobachtung ist, in den letzten Jahren gewinnt immer häufiger in Wahlen die Opposition. In Südamerika, wo er lebt, in der Mehrheit aller Wahlen der letzten Jahre auf dem Kontinent hat die Opposition gewonnen, wurden die Amtierenden abgewählt. Mal so, mal so. Und in den USA, wenn man da guckt, hat in den letzten drei Präsidentschaftswahlen jeweils die Opposition gewonnen. Und zuletzt in Europa, Ungarn, Wechsel. Mhm. Italien, Wechsel.
Italien.
Frankreich, nur ganz knapp kein Wechsel. Und in Deutschland hatten wir 2021 Abwahl der Regierung, 2024 sogar vorgezogene Neuwahlen. Ja.
Aber ist das denn jetzt ein neues Phänomen, also dass die Amtierenden seltener gewinnen und dafür die Opposition häufiger, weil die sind natürlich auch, haben einen schlechteren Stand, weil sie ja die Realität verkaufen müssen und die Opposition erstmal sich was ausdenken kann.
Früher war das umgekehrt. Die Amtierenden hatten einen Vorteil. So hat man das in den Vereinigten Staaten lange gesehen, dass du einen Bonus hast, wenn du schon amtierend bist. Sie kennen mich, Angela Merkel.
Stimmt.
Weißt du?
Ja.
Aber Social Media hat so einen großen, hat so einen großen Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir unsere Beziehungen pflegen, wie wir uns orientieren. Das hat er in dem Podcast alles nochmal runtergebetet, der Julian Kanarek, dieser Politikberater. Auch wie politische Meinungsbildung funktioniert. Überall hat sich Social Media draufgesetzt. Und weil sich eben durch die Algorithmen, wie wir schon wissen, die polarisierenden, die provokanten Äußerungen auf Social Media durchsetzen, befeuert das immer eine negative Auseinandersetzung mit Politik.
Und wer ist in der Politik davon am meisten betroffen? Immer die, die an der Macht sind. Die Beziehung zwischen Bürgern und Regierung erodiert, weil die im Wahlkampf geweckten Erwartungen nicht erfüllt werden können. Das liefert der Opposition einen fruchtbaren Boden, auf Social Media ihre Botschaften zu verstärken, die auf die Unzufriedenheit mit der Regierung abzielen. Und die gleichzeitig die Bedingungen erschweren für die Regierung, ihre eigenen Botschaften zu platzieren.
Las posibilidades que tiene el gobierno de imponer algunos mensajes.
Wer provoziert, wer anklagt, der ist bei Social Media in diesem Klima jetzt ist im Vorteil. Wer vorschlägt und verteidigt, der ist im Nachteil. Das heißt, du pöbelst dich heute mit Rückenwind aus Social Media schneller an die Macht. Aber wenn du an der Macht bist, gibt es vielleicht kurze Flitterwochen, ja, wo alles in Ordnung ist und alle froh sind, die dich gewählt haben. Und dann bist du im Visier der Öffentlichkeit, weil die Realität eben nicht so ist, wie versprochen. Und da sind wir gerade hier. Das ist mein Gefühl.
Okay, also deckt sich mit meinem, aber ich finde halt nicht, dass das irgendwas Neues ist. Weil dieses Rumnörgeln der Opposition, das Schimpfen auf die Regierung, das gab es ja immer schon. Erinnere dich doch mal in unserer Kindheit, da waren SPD und CDU die beiden großen Gegenpole. So.
Das ist richtig.
Also das waren genau. Debatten. Also.
Genau, das ist auch Thema, dass die Opposition natürlich, haben wir ja auch gesagt, dass die ihre Arbeit machen muss. Völlig klar. Aber es ist jetzt durch die Art, wie Social Media funktioniert, wie die Algorithmen programmiert sind, durch die Verstärkung dieser Polarisierung, dadurch, dass das Negative so viel Engagement immer schafft und das irgendwie zählt, das ist die Währung im Netz, in Social Media, ne, von der auch denn die konventionellen Medien ja betroffen sind. Die machen ja auch mit. Die User selber sind betroffen davon, weil wir das eben angezeigt bekommen und darauf einsteigen. Das ist jetzt alles also auf einem völlig anderen Niveau als in unserer Kindheit, laut Kanarek, und als noch vor 10, 15 Jahren. Und es macht sich eben deutlich bemerkbar am schnellen Aburteilen, an der Ungeduld mit den Regierenden und eben sogar am Ausgang von Wahlen, wie er beobachtet, wenn die Opposition eben jetzt immer häufiger gewinnt, weltweit.
Also wenn das stimmt, was Kanarek, der Politikberater, sagt, dann kann ja sowas wie 16 Jahre Merkel oder Kohl gar nicht mehr vorkommen. Das wird es ja nicht mehr geben.
Guck mal, wir hatten 16 Jahre Kohl in Deutschland, dann 7 Jahre Schröder, 16 Jahre Merkel und dann nur 3 Jahre Ampel. Und jetzt, kurz nach einem Jahr Merz, hat schon keiner mehr Bock?
Ja, ist interessant. Okay.
Und ich glaube, das ist das, weißt du, zum Hintergrund. Also als ich jetzt die ganzen Kommentare und Überschriften gelesen habe, da habe ich gedacht, das ist doch genau das, was dieser Politikberater da aus Uruguay erzählt. Diese dauernde Kritik, die Unzufriedenheit, die Ungeduld. Und das, obwohl ja eigentlich alle erwachsen sind, alle wissen müssten, du kannst nicht in einem Jahr das komplette Sozialsystem von Deutschland umbauen und das auch noch geräuschlos.
Okay, also ja, verstehe, finde ich interessant. Aber was machen wir jetzt damit? Weil, also, was ist die Lösung für das Problem? Weil es kann ja jetzt nicht die Antwort sein, weißt du, das ist ja auch dann irgendwie so ein Mundtot machen, wenn man immer sagt, ja, aber Politiker-Bashing, Regierungs-Bashing, weil du musst ja Kritik üben. Es ist, wie gesagt, part of the game in einer Demokratie, dass Kritik geübt wird. So entwickelt sich Meinung, so entwickelt sich politischer Fortschritt und so. Also, was ist die Lösung?
Also er sagt, wenn man jetzt nach konstruktiven Lösungen sucht, wie Politik damit umgehen kann und vielleicht auch mehr Verständnis in der Bevölkerung bekommt, er meint, die Politiker und Politikerinnen müssen einfach mehr in direkten Kontakt mit den Menschen gehen. Also so viel wie möglich in der echten Welt echten Menschen begegnen, und ansonsten muss man eben damit leben, dass man gleichzeitig richtige, reale Politik machen muss, aber auch immer ein Auge haben muss auf den Online-Diskurs, um da sozusagen nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Weiß ich gar nicht, ob ich Merz und Klingbeil in der echten Welt begegnen will.
Wieso? So ein bisschen Neukölln hier, das Stadtbild erkunden mit Merz, das kann auch nicht schaden.
Da könnte ich ihm was zeigen.
Bevor es weitergeht, kleiner Podcast-Tipp von mir für alle, die verstehen wollen, wie Krieg funktioniert. Also auch technisch. Also was passiert da eigentlich? Was tun, Herr General, heißt der vom MDR. Der macht das sehr, sehr gut. Jede Woche erordnet da der Ex-NATO-General Erhard Bühler den aktuellen Kriegsverlauf in der Ukraine ein.
Weiß ich nicht. Ein General erklärt uns den Krieg. Ist der nicht ein bisschen, sagen wir, beruflich etwas sehr vorgeprägt in seiner Haltung?
Von wem willst du denn sonst den Krieg erklären lassen? Vom Zahnarzt oder was?
Ich will mir eigentlich von niemandem den Krieg erklären lassen, wenn ich ehrlich bin.
Und wenn dann von Liechtenstein oder Luxemburg, gegen die könnte man noch gewinnen, ne?
Ja. Wer verarscht ja eigentlich gerade wen, Herr Schrock?
Egal, was tun, Herr General? Jede Woche neu in der ARD Sounds App. Meine Empfehlung.
Meine nicht.
Ja. Die Deutschen essen wieder mehr Fleisch. Man mag das gar nicht glauben, finde ich jedenfalls. Über viele, viele Jahre hinweg ging der Fleischkonsum immer mehr zurück. Aber seit 3 Jahren steigt er wieder.
Das zeigen aktuelle Zahlen vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Im April erschienen, fast 55 Kilo Fleisch essen wir im Durchschnitt im Jahr pro Person. Tendenz, wie gesagt, steigend.
Dabei waren sich doch eigentlich alle einig, dachte ich. Fleischverzicht ist besser für die Gesundheit, für das Klima, für das Tierwohl ja sowieso. Dachte ich, also irgendwie. Ich hatte gehofft, dass wir da langsam irgendwie weiter sind, gesellschaftlich.
Ich glaube manchmal auch, dass du ein bisschen sehr in deiner Blase da bist, so, weil ich glaube, das Thema spielt für viele Leute einfach überhaupt keine Rolle. Also man isst halt Fleisch, weil man immer schon Fleisch gegessen hat und ganz ehrlich, ja, mein Gott, dann ist das halt so. Also ich kann ehrlich gesagt diese Empörung von so besserwisserischen Vegetariern und Veganern, naja, ich meine jetzt nicht dich persönlich damit, aber diese Empörung darüber,
es
kann es nicht mehr hören.
Es geht ja auch nicht ums Empören, um das Empörens willen, auch nicht um Besserwisserei, es geht auch um Fakten dabei. Also die sagen ja ausnahmslos, iss kein Fleisch und alles, wirklich alles wird besser. Oder bist du jetzt auf einmal pro Fleischkonsum?
Ich bin pro Pragmatismus und Anti-Ideologie. So, und ich finde nicht, dass wir jetzt diese Vegetarier-Fleischesser-Diskussion führen sollten, weil das ist alles erzählt. Lass uns lieber gucken, warum die Leute auf einmal mehr Fleisch essen, was dahinter steckt. Das finde ich viel interessanter.
Und dabei wird rauskommen, weniger Fleisch ist mehr.
Ja, habe ich verstanden.
Also nochmal, damit die Zahlen einmal klar sind, rund 55 Kilo Fleisch essen die Deutschen im Durchschnitt im Jahr, also haben sie 2025 gegessen, von da sind die letzten Zahlen. Das ist eine Zunahme von fast 2 Kilo im Vergleich zum Vorjahr und die beiden Jahre davor ist es auch schon gestiegen.
Aber immer moderat, irgendwas zwischen 1-2 Kilo mehr im Jahr.
Ja, aber davor gingen eben die Zahlen über viele, viele Jahre runter, also es ist jetzt schon auffällig.
Aber ich meine, muss auch gucken, von welchem Niveau wir gekommen sind. Ne? Vor 10 Jahren lag der Verbrauch noch bei über 60 Kilo pro Kopf und Jahr. Und wenn du noch weiter zurückgehst, lag der auch schon mal bei über 100 Kilo im jährlichen Durchschnitt, jetzt bei 55. Also, ey, ob jetzt 54,9 Kilo oder 53,2 oder was weiß ich gegessen werden, so what? Es hat sich doch was verändert im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Das ist doch das Thema.
Naja, wie gesagt, es gibt aber eben diese Tendenz, an der man sehen kann, dass das kein statistischer Zufall ist oder eine Schwankung oder sowas, sondern es ist jetzt schon ein Trend über Jahre.
Nein, das liegt ja jetzt hauptsächlich daran, dass mehr Geflügel gegessen wird. Also vor allem da wächst der Verzehr. Er wächst ja nicht beim Schweinefleisch oder beim Rindfleisch zumindest.
Schweinefleisch ist aber immer noch über 50%.
Ja, klar. Aber wie gesagt, prozentual nimmt Hühnchen zu. Geflügel ist richtig hip geworden in den letzten Jahren. Gilt als gute Proteinquelle und so weiter. Liegt ja nicht zuletzt auch daran, dass du reihenweise jetzt so diese neuen Fitness-Influencer im Netz findest, die sagen auf einmal wieder, iss Hühnchen. Ja, dann wird was aus deinem Traumkörper oder dann bekommst du überhaupt den Traumkörper, den du dir wünschst. So. Und Hühnchen und Pute machen mittlerweile 15 Kilo aus von diesen 55 im Jahr. Das war früher ganz anders.
Liegt aber vielleicht auch daran, dass der Preisanstieg bei Hühnchen jetzt nicht so hoch war wie bei anderen Fleischsorten.
Ja,
das ist einfach günstiger zu haben.
Man könnte sich eigentlich auch darüber freuen, weil ja, wenn du dir das anguckst von den Bilanzen her, Hühnchenfleisch ja wirklich besser ist auch. Also Hühner und Puten sind effizientere Futterverwerter als Schweine und Rinder und die produzieren kein Methan. Also das ist ein Klimagas und das ist ja besser für die Klimabilanz.
Wenn der Fleischkonsum dann insgesamt runtergehen würde, ja, aber die Lösung ist doch jetzt nicht mehr Huhn, sondern jeder Einzelne muss runter vom Fleisch. Also einmal einfach ein bisschen mehr nachdenken über das Essverhalten und welche Folgen das hat.
Aber du bist sonst immer so ein Verfechter davon, dass man solche großen Sachen nicht auf das Individuum abwälzen darf und Industrie und Politik gefragt sind. Hier ist es doch genau das Gleiche.
Aber hier ist es halt so einfach, weil wir alle wissen, dass weniger Fleisch oder am besten gar kein Fleisch besser für alles und wirklich auch für alle ist. Also erstens besser für uns selbst, weil regelmäßiger Fleischkonsum zig Krankheiten verstärken oder hervorrufen kann. Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes. Dann ist es besser für die Umwelt, weniger Treibhausgase und nicht zuletzt ja auch für die Tiere selber. Und ich esse ja schon seit Jahren kein Fleisch mehr und mir fehlt absolut nichts.
Ja,
also das heißt, du hast keinen Nachteil
davon. Ich finde das ja auch gut, aber ich möchte nicht so, ich mag einfach dieses Moralische nicht. Das habe ich jetzt vor 5 Minuten schon gesagt.
Ja.
Also, Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 16 Kilo Fleisch im Jahr. Und die Lancet-Kommission, das sind so Nachhaltigkeitsforscher, ebenso haben die sich darauf geeinigt, 16 Kilo, das ist 70% weniger, als wir wirklich essen. Das wären noch 300 Gramm pro Woche. Wie viel ist das in Fleischprodukten? Was kann man sagen? 300 Gramm?
Ja, dann wäre das so 2-3 Würstchen oder ein Schnitzel oder eine Packung Schinken pro Woche jetzt. Ne? Pro
Nicht
Woche.
Viel. Und alle diese Leute, sowohl die Nachhaltigkeitsforscher als auch die Gesundheitsleute sagen, nicht null, sondern die sagen, 16 Kilo wäre okay. Also das nur mal festgehalten. Ne? Keiner von denen sagt, oh, null.
Ja, ich glaube, das ist deutlich geworden, dass du da auch ein bisschen flexibler unterwegs bist.
Ja, also Flexitarier. Mitdenken beim Essen, aber bitte keine neue Religion draus machen. So. Und vor allen Dingen keinen Kulturkampf.
Gut, es ja, ist klar.
Wir wollten aber eigentlich.
Aber wer führt denn diesen Kulturkampf? Also die Fakten sind auf der Seite der Fleisch, sagen wir mal, Skeptiker. Ein Sechstel aller von Menschen gemachten Treibhausgase kommen von der Tierhaltung. Mehr müsste man gar nicht sagen. Also wären wir alle Veganer, dann wäre der Klimawandel ein kleineres Problem.
Ja, aber Fleischessen ist nun mal so tief verwurzelt in unserer Esskultur. Es gab beim letzten Ernährungsmonitoring von Ende 2024, das sind Zahlen, die ich gefunden habe, 4% Vegetarier in Deutschland.
Ja, immerhin.
4%. Ja, immerhin, aber was ich sagen will, ist, es ist eine absolute Minderheit und das ändert sich nicht von heute auf morgen. Old habits die hard, das ist einfach so. Und, weißt du was, es gibt mehr Leute, als du denkst, die würden ja theoretisch weniger Fleisch essen. Also die sind schon moralisch da, wo du auch bist, aber weil Fleisch halt so eine Tradition hat, ist es für die schwer, weil es oft gar nichts anderes gibt.
Und das kann dann dazu führen, dass Menschen, die eigentlich sagen, ich möchte vielleicht meinen Fleischkonsum verringern, das gar nicht unbedingt schaffen oder eben sehr lange dafür brauchen.
Jana Esser sagt das in einem ARD-Beitrag. Die ist Wirtschaftswissenschaftlerin am RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, und hat untersucht, inwieweit mehr Informationen und mehr Wissen über die Folgen von Fleischkonsum das Essverhalten ändern.
Naja, ich meine, irgendwas außer Fleisch gibt es doch immer eigentlich.
Ja, irgendwas vielleicht, aber weißt du nicht, was gemeint ist damit? Also von der Party bis zum Restaurant, bis zur Kantine, bis zum Supermarkt, beim Volksfest, im Stadion, was weiß ich. Es gibt halt in der Regel immer Fleisch und es gibt immer viel, viel mehr Fleisch als anderes. Und wenn du dann nicht so wie du dich ganz strikt dafür entschieden hast, ich esse aus Prinzip kein Fleisch, egal wie das Angebot ist, und eben mit fleischlastiger Küche aufgewachsen bist, dann greifst du halt zum Fleisch. Ich verstehe das,
ja,
ehrlich gesagt, total gut.
Ich finde das auch nachvollziehbar.
So,
ja,
und das ist das eine, was Jana Esser erforscht hat. Das andere ist, dass Aufklärungskampagnen, Veggie Days, Bilder von leidenden Tieren aus dem Schlachthaus, dann so moralisch-ethische Vorwürfe, dass Fleischessen ja schlimm, schlimm sei. Ach, und so.
Jetzt aber bitte auch nicht wieder so ins Lächerliche
warte,
ziehen.
Warte, dass
wird
all
gezeigt,
das
ist,
dazu führt,
dass Leute weniger Fleisch essen.
Dass manche Leute genau das Gegenteil tun.
Die Menschen, die sich stark mit dem Fleischkonsum identifizieren, weil sie sagen, das ist ihre Tradition, dass sie sich dann in ihrer Identität bedroht fühlen, dass sie sich bevormundet fühlen oder in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Und dann so eine Art Trotzreaktion entsteht. Und dann tun sie eben genau das Gegenteil von dem, was jetzt von ihnen erwartet wird.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat auch mit dem politischen Klima zu tun. Also die Gesellschaft insgesamt ist ja in den letzten Jahren schon konservativer wieder geworden. Heiraten ist wieder in zum Beispiel, die jungen Leute rauchen wieder. Naja, und Fleisch ist halt auch wieder hipper geworden damit. Einfach in diesem Klima.
Also die politische Gesinnung entscheidet am Ende über Fleisch ja oder nein, meinst
du? Das meine nicht ich exklusiv, das meint die Forschung. Tamara Schneider hat das untersucht, die ist Psychologin an der Uni Mainz und hat in der ARD Folgendes erzählt.
Eine konservative politische Einstellung ging mit höherem Fleischkonsum einher. Unter vegan, vegetarisch finden sich auch mehr Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Und bei den Persönlichkeitseigenschaften Offenheit für neue Erfahrungen.
Die Deutschen sind aber auch nicht ganz allein mit dem Fleischkonsum, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Das ist jetzt kein rein deutsches Phänomen. So beim ORF habe ich gelesen, dass in Österreich fast genauso viel Fleisch gegessen wird.
Siehst du, ich hätte gedacht noch mehr mit der ganzen Schnitzelkultur und dem allem.
Nee, Deutschland ist in Europa da eh in der Mitte eher als jetzt ein Ausreißer nach oben. Mhm. Und der ORF, der sich damit auch beschäftigt hatte, jetzt für Österreich, aber wie gesagt, man kann es ganz gut anwenden auch, auf Deutschland hatte da eine Statistik für Österreich, dass doppelt so viele Männer wie Frauen täglich Fleisch essen und 4-mal mehr Frauen als Männer Vegetarier sind.
Ja, also frei wieder nach Fanny van Dann, an allem sind die Männer schuld.
Ja, nicht an allem, aber also der ORF hat für den Online-Artikel mit einer Soziologin gesprochen. die genau das untersucht, Geschlechterunterschiede bei Ernährungsgewohnheiten. Und die meinte, man kann es zurückführen, es ist historisch bedingt. Also, dass Männer Fleischkonsum eher mit Kraft in Verbindung setzen, mit körperlicher Leistungsfähigkeit, dass man das in Studien halt sehen kann, auch dass Männer sich, oder sagen wir Männer, die sich in ihrer Männlichkeit eher traditionell verorten, also ein klassisches Männerbild haben, dass die deutlich mehr Fleisch essen als Frauen und auch als andere Männer, die weniger traditionell sind und eher moderner. Also es ist astrein nachvollziehbar.
Also mich lässt das einfach dann nicht in Ruhe, weil das so einfach wäre, aktiv und ohne wirklich auf was verzichten zu müssen, was zu machen. Einfach, also auch schon für sich allein, wenn wir nur die Gesundheitsaspekte sehen. Einfach kein Fleisch mehr essen, fertig. Vergiss auch jetzt, wenn wir wieder auf die Natur gehen oder Klima, vergiss das E-Auto und die Wirkung nachhaltig produzierte Strohhalme, sondern kauf einfach kein Fleisch mehr. Und schon wird nicht nur deine Körpergesundheit, sondern auch die Welt ein bisschen besser.
Ja, oder verreist doch einfach nicht mehr. Das machst du ja ganz gerne mehrmals im Jahr, wie man weiß.
Ich fliege, wenn es hochkommt, einmal, höchstens im Ausnahmefall zweimal im Jahr. Der Rest ist mit anderen Verkehrsmitteln.
Ja, mach sein. Aber auch die anderen Verkehrsmittel tragen zum Klimawandel bei. Was ich sagen will ist, bleib zu Hause einfach. Und dann kannst du doch auch schon was tun.
Jetzt sind wir wieder beim Whataboutism oder was du da machst.
Nein, was ich damit illustrieren will, ist, dass jeder und jede da so ein bisschen seine eigene Wahrheit hat und es nichts bringt bei dieser Debatte, so mit dem Finger so krass auf andere zu zeigen. Was war sonst noch?
Hast du nicht auch das Gefühl, ein bisschen Corona-Vibes sind back, finde ich. Also der Hunter-Virenausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff. Also es wird ja mit jedem Tag dicker in den Medien. 3 Tote bisher unter den 150 Passagieren, insgesamt 8 Infizierte, soweit man bisher weiß jedenfalls.
Ja, und das wird ja jetzt auch ein Krimi. Also dieses sehr kleine Kreuzfahrtschiff war ja auf einer langen Fahrt, war im März in Argentinien gestartet und lag jetzt zuletzt vor den Kapverden und soll am Wochenende, also wir nehmen ja am Freitagmittag auf, da war das Schiff noch unterwegs und soll am Sonntag dann auf Teneriffa anlegen, weil die eine solchen Spezialabteilung in einer Klinik haben und alle Passagiere sollen da untersucht werden und die sollen dann von da nach Möglichkeit ausgeflogen werden und so. Die Kanarenregierung findet das gar nicht witzig, auch die Bevölkerung nicht. Es gab schon Demos gegen die Anlandung, die Hafenarbeiter haben mit Streik gedroht.
Dabei hat der spanische Regierungschef Pedro Sanchez nach Absprache mit der Weltgesundheitsorganisation und der EU gesagt, wir helfen, Schiff kann anlanden. Also beziehungsweise es soll ja außerhalb des Hafens ankern und die Passagiere dann rübergebracht werden. Also ich sag mal so, dass die Leute auf den Kanaren Angst haben, falls da so ein, ich nenne es mal, Seuchenschiff anlegt. Das ist doch nachvollziehbar.
Ja, natürlich. Die sind ja da auch noch, sag ich mal, glaube ich, noch mehr Corona-traumatisiert als wir hier, weil es gab mega heftige Ausgehverbote und so. Da haben die natürlich Angst vor, dass das alles wieder kommt, aber es ist auch gerechtfertigt.
Also ich habe mich schon bei dem Gedanken erwischt, oh Mann, wird das jetzt die nächste Pandemie? Ist das das nächste Virusding? Weil nach und auch während Corona hieß es von allen Seiten, das wird ja jetzt nicht die letzte Pandemie gewesen sein, also so wie die Welt heutzutage vernetzt ist. Da wird ja wieder was kommen. Also jetzt das Hunter-Virus?
Naja, dieses Virus, wenn du mal nachguckst, das gibt es ja schon seit 50 Jahren oder wahrscheinlich schon länger, aber vor 50 Jahren wurde es das erste Mal so isoliert nachgewiesen. Und es gibt verschiedene Arten davon. Und nicht alle Arten lösen überhaupt Krankheiten aus. Also so habe ich es zumindest im MDR gesehen. Und es gibt noch eine weitere Sache, finde ich, die eher beruhigend ist, was Jenny Witt, Wissenschaftsredakteurin beim NDR, über Untersuchungen des RKI, des Robert-Koch-Instituts erzählt hat.
Tatsächlich, und das ist überraschend, trägt laut dem RKI rund 1% der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus in sich. Also diese Menschen müssen schon einmal Kontakt damit gehabt haben. Und trotzdem wurden im Jahr 2024 in ganz Deutschland nur 423 Fälle gemeldet.
1% der Bevölkerung. Also das sind ja dann 800.000 Menschen, die Antikörper in sich tragen, bei 423 gemeldeten Fällen. Also das heißt, die allermeisten, die sich mit dem Virus infizieren, die haben also überhaupt gar keine Symptome.
Ja, oder nur so schwache, dass sie nicht zum Arzt gehen oder von dem Arzt nur ins Bett gesteckt werden und gar nicht weiter getestet werden. Mhm. So interpretiere ich diese Zahlen.
Na, es ist ja offenbar allgemein auch gar nicht so einfach, sich anzustecken, ne? Also bei den meisten der Hunter-Viren zumindest ist das so, da stecken sich ja meistens Leute an, die in der Landwirtschaft arbeiten. Also weil das Virus ja über den Kot von Nagetieren, bestimmten Mäusen, Ratten übertragen wird. Also da haben ja die allermeisten Menschen auch in Berlin überhaupt keine Büro.
Deswegen geben die Virologen ja auch Entwarnung an alle, die den Beginn einer neuen Pandemie da irgendwie befürchten, die dieses Mal nicht irgendwo in China, sondern auf einem argentinischen Kreuzfahrtschiff ihren Anfang nimmt. Es wird nicht passieren, hat der Virologe Jonas Schmidt-Schanasset von der Uni Hamburg so auch nochmal im Inforadio vom RBB gesagt diese Woche.
Nochmal, es ist eine tragische Anekdote. Man hätte das jetzt so auf dem Kreuzfahrtschiff nicht vermutet, hat aber jetzt weltweit keine Relevanz, weil die Hunterviren immer an bestimmte Mausarten gebunden sind. Und insofern wird es hier natürlich zu keiner sozusagen übergreifenden Epidemie kommen. Das ist ein sehr begrenztes Geschehen. Es ist schlimm genug. Es muss sozusagen jetzt natürlich dort vor Ort was passieren. Aber es hat jetzt weltweit keine Relevanz.
Aber so ganz verstehe ich das jetzt immer noch nicht.
Was genau verstehst du nicht?
Na, es gibt doch verschiedene Arten von diesem Hunter-Virus.
Genau.
Also die meisten werden nur von Tier zu Mensch übertragen, aber in Südamerika gibt es auch Hunter-Virenarten, die von Mensch zu Mensch übertragen werden. Und genau die wurden doch jetzt auf diesem Schiff nachgewiesen. Also stand bei der Deutschen Welle. Also des Labortests haben das ja schon ergeben.
Ja, ja, das ist
zweifelsfrei. Naja, das heißt doch dann aber, Mensch-zu-Mensch-Übertragung kann passieren. Und die Symptome können so schwer sein, dass Leute daran sterben. Das ist doch alarmierend,
oder? Ja, ja, klar. Also ich glaube aber, ist so nach allem, was ich gelesen habe und wie ich es verstehe, klingt es viel dramatischer, als es ist, weil diese Mensch-zu-Mensch-Übertragung zwar möglich ist, aber trotzdem sehr selten passiert. Also in Argentinien, wo das von Mensch-zu-Mensch übertragbare Hunter-Virus ja mutmaßlich herstammt und wo das auch kursiert, gab es im letzten Jahr 57 Todesfälle. In diesem Jahr ein paar mehr bisher, aber auch diese Zahlen, ne, jedes Jahr einzelne für sich natürlich so tragisch und so. Aber wenn du es einordnest, ich habe einen argentinischen Virologen im Spiegel gelesen, es sind immer noch allesamt Einzelfälle. Also als die müssen sie interpretiert werden. Tropenmediziner Christoph Lübbert hat auch was dazu gesagt, der ist vom Uniklinikum Leipzig und hat im MDR auch Entwarnung gegeben.
Aber unter diesen besonderen Bedingungen des Kreuzfahrtschiffes, wo natürlich viele Menschen mit schlechter Belüftung auf engem Raum sind, scheint es doch zu Mensch-zu-Mensch-Übertragung zu kommen. Das ist aber nichts, was irgendwie Pandemiepotenzial hätte.
Okay, also das ist ja dann insgesamt doch beruhigend. Also ich will jetzt das, was die Schiffspassagiere da erleben, dieses Martyrium und auch die Besatzung, ich will das nicht kleinreden, das muss wirklich schlimm sein, was die durchmachen und die müssen so eine Angst haben. Aber dann ist es jetzt also nicht der Anfang einer neuen Pandemie.
Gut.
Dann können wir uns ja jetzt endlich diesen Hühnchen hier widmen. Also das sind Aufnahmen ja aus einer schönen Hühnerfarm, wie die aufgeregten Tiere da gackern und picken und scharren. Put, 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 put. So, und dann?
Ja.
Zack! Schlachthof, Kopf ab, Keule ab, Brust ab, ab ins Kühlregal, weil, oh, lecker. Hühnchen, Proteine.
Ja.
Hammer.
Tschüss.
Tschüss, ihr lieben Hühnchen.
Aber du kannst es nicht lassen. Du bist echt so ein Moralist, bist du?
Dann ist doch egal, dann einfach.
Ja, apropos Tiere und so, ne? Hast du das mitbekommen mit dem Krokodil, was sie in Südafrika erschossen und mit dem Heli ausgeflogen haben, weil sie den Verdacht hatten, dass im Bauch des Krokodils ein Mensch ist? Hast du das gelesen?
Achso, das ist umgekehrt, ne?
Pass auf, in der Gegend wurde jemand vermisst, da in Südafrika, irgendwie in so einer Flussgegend oder so. Und das Krokodil haben sie dann da ausfindig gemacht? Weil es derart fett gefuttert war, dass es sich wohl gar nicht mehr bewegen konnte. Und als sie da mit dem Heli drüber sind, um den Typen zu suchen, ist das nicht geflohen. Im Gegensatz zu allen anderen Krokodilen, weil es so fett war. Und da dachten die Ranger, ey, da muss der Vermisste ja drin sein in dem Krokodil, wenn das so fett ist. Dann haben die das auf Verdacht über den Haufen geballert und mit dem Helikopter irgendwo hingeflogen, wo sie das aufschneiden konnten. Und siehe da, sie fanden im Magen des Krokodils Arme, Beine, ein Brustkorb, ein Ehering und 6 Paar Turnschuhe.
Warte mal, 6 Paar Turnschuhe?
Die allesamt nicht zu dem Vermissten gehörten. Also entweder das Krokodil hat noch ein paar mehr Menschen gefressen, die niemand vermisst hat.
Oder irgendjemand sucht verzweifelt seine Schuhe?
Genau.
Also siehst du mal, dem Krokodil hat das auch nicht gut getan, so viel Fleisch zu fressen. Das ist einfach, man soll das nicht.
Man kann übrigens als Mitteleuropäer diese Gefahr vermeiden, indem man nicht verreist. Aber just saying. Oder nach Borkum.
Ich war jetzt Kurzurlaub.
Ja, Kurzurlaub beim Bäcker.